Vielleicht liegt es daran, dass ich mit so vielen jungen Menschen zu tun haben darf, mit den Kurzzeitlern und anderen Mitarbeitern, die versuchen, so ihre Berufung zu finden. Vielleicht aber auch, weil wir Jugendliche, Kinder und deren Freunde am Tisch sitzen haben, die sich auch Gedanken machen, was ist denn der Weg, den Gott sie führt, sodass das Thema Berufung eigentlich allgegenwärtig ist. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was nicht unbedingt ein für alle Mal geklärt ist, was vielleicht angefochten sein kann, wo es auch gut ist, eine Ermutigung weiter zu bekommen. Und ich habe das Thema Berufung auch jetzt für heute ausgewählt und einen Text, den ihr wahrscheinlich kennt, die Berufungsgeschichte von Jesaja aus dem Buch Jesaja Kapitel 6. Ein altbekannter Text, aber immer wieder gut, habe ich gedacht. Und da würde ich euch gerne ein paar Gedanken zu weitergeben. Steigen einfach mal direkt ein. Jesaja Kapitel 6. In dem Jahr, als König Usia starb, sah ich den Herrn. Wenn Jesaja schreibt, das Jahr, als König Usia starb, dann ist es zunächst mal ein zeitlicher Fixpunkt. Man konnte schlecht schreiben 740 vor Christus, aber das ist das Jahr, wenn wir jetzt zurückrechnen. Aber es sagt so viel mehr. Das Jahr, in dem König Usia starb, war ein großer Einschnitt. Ja, wir haben ja gerade den Tod der Queen so miterlebt. Aber Usia war tatsächlich auch 52 Jahre Regent. Und das ist ein Ende einer Ära. Und es ist eine Zeit der großen Unsicherheit gewesen. Es gab eine militärische Bedrohung von den Assyrern. Wenn ich da so drüber nachdenke, ist vielleicht aber dieser andere Punkt noch stärker. Es war eine Desillusionierung, das, was Leiter ausgemacht hat. Denn Usia hat eigentlich gar nicht schlecht regiert. Aber seine letzten Jahre, die waren nicht so glorreich. Da hat er, man würde heute vielleicht sagen, Amtsanmaßung begangen. Der wollte nicht nur König sein, sondern auch Priester und hat ein Räucherwerk im Tempel angezündet und verbrannt, eine Aufgabe, die den Priestern vorbehalten waren. Die wollten ihn eigentlich abhalten noch davon. Er hat sich da aber nicht beirren lassen und Gott hat ihn da zur Rechenschaft gezogen und letztlich ist er krank geworden und auch gestorben. Man könnte also sagen, auch eine Zeit, desillusioniert zu sein von Leitern, von denen man eigentlich dachte, dass sie es gut machen würden. Ja, und inmitten dieser nationalen Krise und Erschütterung, da sieht Jesaja den Herrn, er hat so läuft vor seinem Auge so ein innerer Film ab, den er gleich noch beschreibt. Vielleicht kein Zufall, dass das gerade in dieser Zeit war. Und in Johannes 12, 41, da schreibt Johannes, dass diese Vision, dass er tatsächlich Jesus gesehen hat. Und auch in einer Zeit der Krisen, wie wir sie heute erleben und vielleicht auch jede Generation mehrfach erlebt, ist auch immer so die Frage, sehen wir Jesus darin und kriegen wir eine Antwort auf die Frage, wo ist Gott in all dem? Jesaja kriegt auch eine Antwort. Nach dem Tod des Königs Usia sieht er den wahren König und dieser König, der sitzt immer noch auf dem Thron. In dem Jahr, als König Usia starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen Thron und war erhöht. Und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Ja, Gott regiert immer noch. Und selbst der Saum, der kleinste Teil seines Gewandes, füllt schon den Tempel aus. Und über ihm schwebten Seraphim, eine Gattung von Engeln. Jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 Flügeln bedeckten sie ihre Gesichter, mit 2 ihre Füße und mit dem 3. Paar flogen sie. Sie riefen einander zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Dieses Rufen ließ die Fundamente der Vorhalle erzittern und der Tempel wurde mit Rauch erfüllt. Ja, Jesaja kriegt mit, wie dieser Engel da um den Thron fliegen und das ist ganz bezeichnend, glaube ich, wie er das auch beschreiben kann. Von den 6 Flügeln benutzen die Engel nur 2 zum Fliegen. Und ich kann mir das kaum ausmalen, wie das wäre, mit 6 Flügeln engelsmäßig fliegen zu können, was das für eine Performance wäre. die die Engel an den Tag legen könnten. Und doch benutzen sie, sagen wir mal, 2/3 ihrer flugtechnischen Ressourcen, um überhaupt die richtige Haltung vor Gott einzunehmen. Und ich habe gedacht, ist das nicht auch etwas, was uns daran erinnern kann, dass es nicht überwiegend um unsere Performance geht, sondern erstmal die richtige Haltung und Gesinnung einzunehmen. Und vielleicht geht das auch dann manchmal auf Kosten dessen, was wir vielleicht erreichen könnten oder wie toll wir uns präsentieren können, wenn wir sagen, wir wollen erstmal Gott die Ehre geben. Und all das, was es dann vielleicht braucht, auch was unser Leben dafür braucht, das soll seinen Platz haben. Ja, es bleiben noch 2 Flügel zum Fliegen für die Engel. Und vor allem aber können sie dieses Bekenntnis ablegen zu Gott, der heilig ist. Und es ist interessant, dass als Jesaja das so miterlebt, wie die Engel das aus vollem Herzen sozusagen ungetrübt sagen können, Gott ist heilig, dass Jesaja auf sich schaut und sagt, ja, und ich bin es nicht. Da sagte ich, mir wird es furchtbar ergehen, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Jesaja denkt vielleicht zurück an die Begegnung, die sich Mose gewünscht hat, Gott zu sehen. Und Gott sagt, ja, es kann einfach keiner Gott in seiner Herrlichkeit sehen und davor bestehen. Und Gott schützt ihn dann ja. Für Jesaja war das nicht, ach cool, jetzt habe ich mal Gott gesehen, sondern er ist wirklich so bestürzt und weiß, dass das kann er nicht überleben. Interessant ist, dass er auch von seinen Lippen redet. Klar hat er vielleicht gerade den Ausruf der Engel parat, aber es ist auch spannend, weil seine Berufung ja die des Propheten ist, wo viel mit Sprache zu tun haben wird, mit seinen Lippen. Und sagt, selbst in meiner Berufung insgesamt, und diese das ist ja auch Kapitel 6, da ist auch schon etwas vorhergegangen, das ist alles nicht komplett neu, sagt er, er weiß um seine Berufung und er weiß, selbst darin wird er so viel zu wünschen übrig lassen. Er kann das nicht erfüllen und hier diese Waage runterdrücken, ja, dass selbst darin erkennt er seine Ohnmacht, aber auch seine Unreinheit, diesen Auftrag wirklich so auszufüllen. Ja, und dann passiert etwas ganz Besonderes. Plötzlich ist nämlich Jesaja in diesem Film, der vor seinen Augen abläuft, mittendrin. Er ist nicht mehr Beobachter, sondern Teil dieser Szene. Heißt ab Vers 6, doch einer der Seraphe flog zu mir, er hielt ein Stück glühende Kohle in seiner Hand, das er mit einer Zunge vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte, sieh, dies hat deine Lippen berührt, jetzt ist deine Schuld getilgt. Deine Sünden sind dir vergeben. Was ganz Außergewöhnliches hier, keine Ahnung, wie das geschmerzt haben muss, eine glühende Kohle an deine Lippen gedrückt zu bekommen. Sicherlich auch geflasht von der ganzen Situation. Kriegt Jesaja dann doch mit, worum es geht. Und der Engel erklärt das ja. Hier ist sozusagen die Heiligkeit Gottes, die von dem Altar ausgeht, die ist auf Jesaja übergegangen. Und das war dieses Prinzip, dass Gottes Heiligkeit auf einen Menschen übergeht, das war etwas sehr radikal Neues. Im Alten Testament sehen wir eigentlich genau das Gegenteil, dass nämlich Unreinheit auf einen Menschen übergeht. Deswegen musste man sich von Aussätzigen fernhalten. Es gab allerlei Regelungen dazu, das Reine von dem Unreinen zu trennen, damit nicht noch das Reine unrein würde. Jesus hat das durchbrochen, als er dann Aussätzige berührt hat und sie geheilt hat. Und er konnte dann auf jede Nachfrage nach dem Motto, hey, was berührst du hier einen Aussätzigen, sagen, ja, wo denn? Sind doch alle gesund geworden. Ist doch gar keiner krank. Und Jesus strahlt das aus und ist letztlich auch sein Wirken auf der Erde ist ein Vorbote von dem, wie Gott es festgelegt hat, dass Gott seine Herrlichkeit auf uns unreine Menschen legen wollte. Und Jesus selber hat dafür dann den Weg freigemacht. Aber hier gibt es so eine kleine Vorausschau auch im Alten Testament auf dieses Prinzip, dass Heiligkeit übergehen kann. Und jetzt der Engel das verkünden kann, deine Schuld ist getilgt, deine Sünden sind dir vergeben. Auch wenn das Wie an diesem Punkt noch offen bleibt. Wissen wir doch durch die Verbundenheit mit Jesus, dass Gott uns zuspricht, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und ich glaube, beim Thema Berufung ist der Umgang mit unserer Unzulänglichkeit, mit Schuld ein wichtiges Thema, weil immer wieder auch wenn Zweifel aufkommen, Satan uns weismachen will, dass wir unwürdig sind und so Sätze in den Kopf streut wie, ja, wenn du das nicht mal im Thema XY hinkriegst, heilig zu leben, wie willst du dann irgendwas anderes für Gott überhaupt machen? Ich glaube, an diesem Punkt braucht es das Reden des Heiligen Geistes und auch eine Klärung immer wieder dahin, dass wir würdig sind durch die Heiligkeit, die von Gott kommt, nicht unsere eigene, und dass Gott uns heilig macht und heilig spricht und dann auch uns Schritte führt, auch dass sich diese Heiligung umsetzt in unserem Leben, aber es ist zunächst einmal eine Heiligsprechung. Ja, und deshalb würde ich euch gerne mitgeben, lasst nicht zu, dass irgendeine vergangene Sünde, irgendein Versagen euch abhält davon, weiter mutig Schritte zu gehen und auch diesen nicht nachzulassen, sagen, ich möchte in der Berufung leben, die Gott mir gibt. Auch wenn es manchmal ein Stolpern ist, wenn man nochmal neu beginnen muss, auch etwas zu bekennen hat und dann aber auch befreit weitergehen kann. Und es wäre uns das zusprechen lassen von Jesus, Schuldgefühle, Selbstzweifel hinter uns lassen, um frei zu sein in unserer Berufung. Sprüche 24, Vers 16 heißt es, die Gerechten, die stehen wieder auf, selbst wenn sie fallen. Und das will ich euch zusprechen, das wünsche ich euch, dass ihr aufstehen könnt, auch wenn ihr fallt. Und mit Fehlern und Versagen ist das nicht nur etwas in der Rückschau, sondern auch etwas, was uns abhalten kann, wenn wir nach sagen, ja, was werde ich das überhaupt machen können? Werde ich da nicht versagen, wenn ich das irgendwas anpacke, was eigentlich zu groß ist? Es gibt auch den Punkt, da nüchtern zu sein, was ist die passende Aufgabe für mich, aber es gibt keinen Grund zu sagen, nur weil ich vielleicht Fehler machen würde mal, werde ich nichts probieren oder irgendwas anpacken und riskieren. Ich weiß von einer Schule für einen geistlichen Dienst, da ist die Hausaufgabe in der ersten Woche etwas anzupacken und zu scheitern. Also das Scheitern ist so ein Teil der Hausaufgabe und sagt dann such dir was aus, wo du auch das mit einplanst, dass du wahrscheinlich scheiterst. Das kann auch ein Gebet sein, ja, was nicht erfüllt oder irgendwie, wo du sagst, ja, da ist es für mich nicht weitergegangen. Einfach um mal klarzustellen, es geht auch nicht darum, dass wenn wir vorangehen, dass es nur darum geht, dass meine Performance soweit stimmt, ich keine Fehler mache. Ich komme auch im Moment gerade an Überforderungssituationen, wo ich auch Dinge verbocke und wo meine Lunte sozusagen zu kurz ist, wo meine Kraft auf jeden Fall an ihr Ende kommt. Aber das heißt doch nicht, dass ich dann sage, ah, dann mache ich das lieber nicht. Und dann ist auch diese Aufgabe, dann will ich das Risiko nicht eingehen, auch dann darin zu versagen, sondern trotzdem sagen, ich möchte es weiter angehen und mit Gottes Hilfe, aber auch lernen und gute Wege dann auch zu finden mit Zeiteinteilung. Das Prinzip des Sabbats, das war auch schon mal hier Thema, ja, das weiter so umzusetzen. Ja, und ich frage mich, wie viel passiert auch nicht in Gottes Reich, weil wir aus Versagensangst es gar nicht zu probieren. Und irgendjemand hat mal gesagt, also das Schlimmste ist nicht, es zu probieren und nicht zu schaffen, sondern es gar nicht erst anzupacken. So, und unser Sohn ist vielleicht auch ein Beispiel, der hat sich dieses Jahr gesagt, er will es mit dem Judo nochmal probieren, weil er irgendwie gemerkt hat, dass er trotz Corona und wenig Training doch noch eigentlich gut dabei ist und hatte sich jetzt auf den niedersächsischen und dann den norddeutschen Meisterschaften für die deutschen Meisterschaften gestern qualifiziert. Da war da nicht so viel zu holen, aber er war dabei und er hat es probiert. Ich war stolz auf ihn, dass er bereit war, trotzdem zu gehen, auch weil er wusste, weil es ihm auch nicht das Wichtigste ist. Aber ja, er war dabei und so schön, wir konnten in Leipzig da noch einen kleinen Abstecher machen gestern und ihn von der Tribüne aus bestaunen. Aber so würde ich mir jetzt eigentlich wünschen von uns allen, dass wir sagen, okay, ich packe es an und ich bin bereit, einfach zu gucken, was ist denn drin. Und wenn nicht, dann ist es auch für ihn jetzt auch im Sport jetzt dann auch nicht zum Glück das Riesendrama, sondern dann geht es weiter. Und so ein bisschen so mit einer Angriffslust auch durchs Leben zu gehen und sagen, ich pack's an. Ja. Also die eigene Schuld, das ist was Jesaja hier vor Augen geführt bekommt. Aber es ist interessant, als eigentlich für ihn alles klar ist, seine Schuld ist gesühnt, dann kommt Gott, glaube ich, auf ein Thema zurück, das Jesaja selber aufgebracht hat vorher. Er hatte nämlich gesagt, mir wird es furchtbar ergehen, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Das ist interessant, dass unser Sündenbekenntnis ja meistens nur unsere eigene Versagen umfasst, aber in diesem kollektiven Bewusstsein, das Jesaja hat als Volk, sagt er ja, unser ganzes Volk ist dran. Und da schließt Gott ja den Bogen. Und das Spektakulärste kommt jetzt eigentlich. Also wir haben die Engel fliegen gesehen. Der Tempel wird mit Rauch erfüllt und die Fundamente erzittern wie bei einem Erdbeben. Aber das Spektakulärste kommt jetzt. Und das ist eigentlich nur ein Satz, nur eine Frage, die sozusagen hineingesprochen wird in einen relativ leeren Raum. Da ist ja nur Jesaja und die Engel. Aber Gott hat so eine Art, mit Fragen umzugehen. Vers 8, dann hörte ich den Herrn fragen, wen soll ich senden, wer wird für uns gehen? Ja, da ist nur Jesaja. Ja, Jesaja fühlt sich auch gleich angesprochen. Und er sagt, hier bin ich, sende mich. Und er sendet ihn dann zu seinem Volk. Und da kommt noch ein Teil, der auch den Dienst von Jesaja beschreibt, der auch herausfordernd wird. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Aber Jesaja hatte schon von Anfang an, da musste ihn Gott nicht drauf bringen, jetzt hier an dieser Stelle, er wusste, dass auch sein Volk in geistlicher Not ist. Und er hat so einen Blick auf diese Not um ihn herum. Und es ist für ihn das Natürlichste, dass er sagt, okay, ich habe jetzt diese Erlösung direkt hautnah gespürt, aber die eigene Berufung zu Gott oder die eigene Erlösung bedeutet gleichzeitig auch eine Berufung zu den anderen. Und deshalb ist Jesaja da auch vorbereitet. Ich glaube, er ist auch vorbereitet gekommen, weil er um diese Not seines Volkes wusste. Und da würde ich sagen, das ist auch ein Punkt, der die Berufung eben ausmacht. Das ist nicht Selbstverwirklichung, sondern es geht darum, wie kann mein Beitrag sein, um anderen wirklich zu dienen. Und ich habe einen kleinen E-Mail-Auszug einer Mitarbeiterin mitgebracht, den ich mir auch sehr zu Herzen nehme. Ich lese den nicht so von oben herab, sondern frage mich, wie sieht mein Alltag aus? Da schreibt sie, wir wurden aus unserem Einsatzland verwiesen, viele unserer Freunde wurden ins Gefängnis gesteckt, ihnen wurde Folter und Vergewaltigung angedroht. Wir waren in Sorge um ihr Wohlergehen und kamen in unsere Gemeinde zurück. Ein Hauskreis lud uns ein. Als wir reihum von unserer Woche berichten sollten, begann eine Schwester, die kurzfristig ein paar Tage verreist war. Ich habe mir so Sorgen um meine Zimmerpflanzen gemacht, ob sie es wohl überleben werden. Aber Gott sei Dank, es haben alle überlebt. Mir kamen die Tränen, wegen unserer Geschwister in Asien und wegen der Geschwister in Deutschland. Ich glaube, das ist eine echte Betroffenheit, die sie gespürt hat, wo sie sagt, es ist hier viel, viel schwieriger sogar. In dem Alltag, der uns auf besondere Weise fordert und auch in einer Kultur, in der wir leben. Viele Mitarbeiter sagen, es ist auch einfacher, diesen Fokus zu behalten in einem Land, wo du nicht unbedingt so dazugehörst und wo du immer wieder ganz klar vor Augen geführt bekommst, was der Preis ist und warum du da bist. Und hier gibt es einfach so vieles, was uns auch so mit reinnimmt und in seinen Bann zieht. Und da sind es auch die Pflanzen auf der Fensterbank, die wir auch lieb gewinnen, und unser Alltag, der auch viel Schönes hat. Und dann gibt es aber dann eben noch diese Punkte, was macht das so mit meinem Fokus und so mit meiner Hingabe an die Zimmerpflanzen vielleicht. Ich habe kein Patentrezept, wie wir das vermeiden können. Ich weiß, aus meiner eigenen Biografie gab es eine Zeit, in der ich gefühlt mal Unrecht erlebt habe und es auch so als Not gespürt habe, mir geschieht Unrecht. Und es war ganz spannend. Gott hat diese Zeit dazu gebraucht, mir ein neues Mitgefühl zu geben mit der Not anderer. Und Teil unseres Weges und der Berufung war dann auch zu sagen, ja, da kommt nochmal ein neuer Schritt. Aber es hat tatsächlich da auch einen Ursprung gehabt. Selber Unrecht zu erleben, zumindest gefühlt, zu sagen, es gibt eigentlich noch so viel mehr. Vielleicht wäre das ein Ansatzpunkt, den Gott auch bei dir gebrauchen mag oder will. Das hat mich auf jeden Fall auch davor bewahrt, bitter zu werden, glaube ich. Das ist dann in dem Sinne auch ein guter Schutz, zu sagen, wie viel Unrecht gibt es eigentlich und wo bin ich auch der in einem globalen Konsumhandel und so mit moderner Sklaverei als ein Beispiel auch selber sich schuldig macht. Ja, und das Zweite ist vielleicht so, dass wenn ich Jesus sehe und es so mitverfolge, wie es über ihn heißt, dass er die Volksmengen sah, da war er von Mitgefühl bewegt. Ich glaube, dass dieses Sehen auch einen Unterschied macht. Wo können wir vielleicht hinschauen und es zulassen, auch wo wir sagen, oh, ich habe schon selber so viel. Es kann auch hilfreich sein, auf etwas zu schauen, wo man sagt, ja, und meine Probleme lassen sich auch nochmal aus einer anderen Perspektive dann einordnen. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Und dann merke ich es noch so, dass es mir gut tut, mich mit anderen Leuten zu umgeben, die auch mir da vielleicht voraus sind, die mich inspirieren, mit so einem Blick für andere zu leben. Ja, also einmal Umgang mit der eigenen Schuld, die Frage, welchen Blick habe ich auf andere, und dann würde ich sagen, die Umsetzung, die Dringlichkeit. Das ist vielleicht nichts für unsere oder für eure Generation, meine Generation, aber ich sage Jüngeren, also machen es wie wollen, nur krasser. Und also es muss von den hehren Gefühlen und dem Vorhaben, das ich habe, irgendwie auch dann so auf die Straße kommen. Und in Jesaja sehen wir das aber auch, dass seine Entscheidung dann viele weitere kleine Schritte auch noch nach sich zieht, wo er sich eben auch bewähren muss. Und in all dem ist der König der das Recht hätte, Jesaja zu befehligen. Aber Jesus fragt. Und das ist etwas, was dann auch braucht, vielleicht von uns hinzuhören und immer wieder auch neu Ja zu sagen, auf diesen Ruf zu antworten. Weil es eben keine Engführung ist und gegängelt werden wir darin nicht, sondern wir haben auch eine Entscheidungsmöglichkeit zu sagen, ja, will ich weiter darin gehen und darin so eine Beständigkeit zu haben. Und eben auch eine Beständigkeit, wenn es schwer wird. Und das wäre jetzt nochmal im Prinzip der nächste Abschnitt, die Beschreibung von Jesajas Dienst. Letztlich sagt Gott, ich habe hier eine Berufung für dich, aber Erfolg in dem Sinne, wie du das als Prophet vielleicht erwartest, da musst du nochmal neu denken. Und Jesaja wird vielfach nicht gehört werden. Sein Dienst wird sich vor allem auch dadurch auszeichnen, dass er sehr, sehr angefeindet wird. Und er muss auch viel Schweres verkünden, sehr unbequeme Botschaften, aber zum Glück blitzt darin auch immer wieder das Evangelium durch und die Vorausschau auf die Erlösung. Aber auch Berufung heißt nicht, dass es immer einfach ist. Und da glaube ich, dass dieses Thema Durchhalten, Resilienz umso wichtiger ist. Und da gibt es einfach, ich weiß nicht, vielleicht lese ich das auch nur so, weil das für mich auch auf jeden Fall ein Thema ist immer wieder, das Durchhalten, lese ich so viele Stellen. Spannend, neulich habe ich in Lukas 8 ist das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal da gelesen habt, auf jeden Fall in einer Übersetzung, die ich habe, heißt es, dass der vierte Boden, dass er durch Beständigkeit viel Frucht bringt. Also es scheint darin auf jeden Fall etwas zu liegen, durchzuhalten. Da gibt es vielleicht auch mal trocknere Phasen oder so. Und ja, da durch Beständigkeit Frucht zu bringen. Galater 6,9 wäre sowas, die Ermutigung nicht aufzugeben, weil wir Segen ernten werden. 1. Korinther 15,58, unser Dienst für den Herrn ist nicht vergebens. Und ganz, ganz viele andere Stellen. Diese Berufungsgeschichte hier von Jesaja, das ist nur der Anfang, aber neben diesem Enthusiasmus des Anfangs braucht es die Beständigkeit und das Durchhalten, damit sich auch diese dieser Dienst dann in Frucht verwandeln kann. Und auch da habe ich so nachgedacht, sind es für mich Vorbilder, die das gemacht haben. Und wir haben in unserem Dienstteam das Vorrecht, dass wir morgens eine Stunde lang zusammen verbringen und die Anliegen unserer Mitarbeiter vor Gott ausbreiten, gemeinsam beten. Und da ist auch viel Schweres dabei und vieles, was so überfordernd sein kann, aber es ist gut, das auch gemeinsam zu tragen. Und das habe ich als großes Geschenk erlebt in dem Durchhalten. Und dann vielleicht auch immer Leute auch nochmal zu haben, mit denen man diese Frage bewegen kann. Wie geht es mir denn in meiner Berufung und wo stehe ich da? Habe ich das Gefühl, dass ich das so auslebe? Wo brauche ich vielleicht auch eine Erneuerung oder eine Erfrischung? Und wo kommen Dinge vielleicht auch nochmal auf den Prüfstand? Auch das kenne ich sehr gut. Und ja, der Blick auf Jesus ist etwas, was mir sehr geholfen hat. Ich habe so eine Erfahrung gehabt in meinem Zeit als Pastor. Kann ich mich noch an einen Karfreitagsgottesdienst erinnern. Da haben wir hauptsächlich Lesungen gemacht über also die Passionsgeschichte. Und ich habe dann aus Hebräer 12, Vers 3 den folgenden Satz dann vorgelesen. Denkt an alles, was er, Jesus, durch die Menschen, die ihn anfeindeten, ertragen hat, damit ihr nicht müde werdet und aufgebt. Und an dem Punkt war ich an so einem Punkt, an dem mein Durchhalten sehr herausgefordert war. Und da auf der Bühne sozusagen hat Gott durch diesen Vers auch zu mir gesprochen. Und das geht auch. Und auf Jesus zu schauen, würde ich sagen, ist der Knackpunkt, nicht aufzugeben. Noch zu wissen, ich mache Dinge nicht, um es Menschen recht zu machen, sondern aus Liebe zu Jesus, um das zu leben, das zu sein, was er in mir bewirkt hat. Und genau so beginnt ja auch die Vision, die Jesaja hat, auf den Herrn, den König zu schauen. Und aus Johannes wissen wir, er sieht da tatsächlich schon Jesus. Ja, also ich wünsche euch, dass ihr euch nicht aufhalten lasst von Fehlern oder Unzulänglichkeiten, die ihr seht, keine Angst habt, das anzupacken. Und dass ihr merkt, eure Beziehung zu Jesus ist gleichzeitig die Berufung an Menschen um euch herum und an dieser Welt, dass aus dieser Überzeugung Taten werden und dass in dem allem Schweren ihr ein Durchhalten habt, das von Jesus kommt und es ihm die Ehre gibt. Amen.